Schön, wieder bei euch zu sein. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich zumindest als Gast bei euch war. Vielen Dank auch nochmal für die Lesung des Textes. Und das ist natürlich nur ein Teil, den Rest werde ich aber erzählen, weil das würde viel zu lange dauern. Und ihr habt wahrscheinlich auch nicht die Konzentration, ein ganzes Kapitel, wenn es gelesen würde. Also es geht um 2. König, Kapitel 5, was eine fantastische Geschichte ist. Und es wird um einen Menschen gehen, der sich bekehrt, ein Mädchen, was beinahe einen Krieg auslöst, einen völlig überforderten König, einen Propheten, der die Übersicht behält und einen völlig untreuen Diener. Die Vorgeschichte ist, wir befinden uns in Israel. Und Israel ist schon geteilt. Also es gibt 2 Könige, es gibt ein Nordreich und es gibt ein Südreich. Und unsere Geschichte spielt jetzt im Nordreich unter König Joram. Und der Mann hat regiert von 852 bis 841 vor Christus. Und Joram wird als ein König beschrieben, dessen Taten Gott nicht sonderlich gefielen. Er war also aus Gottes Sicht ein schlechter König. Und einer unserer Hauptfiguren ist dieser syrische Hauptmann Naaman. Der hatte eine Krankheit, und genauer gesagt einen Aussatz, wahrscheinlich ein Hautausschlag, der wohl nicht ansteckend war, aber eben nicht gerade ansehnlich. Ich denke, seine Frau wird da auch Probleme mit gehabt haben. Aber er wird uns als ein sehr angesehener Mann, ein gewaltiger Kriegsheld, der hohe Gunst bei seinem König hatte, vorgestellt. Sein Ansehen geht so weit, dass sein König ihn ein Begleitschreiben zu einem befeindeten König mitschickt. Das wird er nicht für alle Menschen gemacht haben. Also er hatte ein hohes Ansehen und es fällt weiter auf. Wir haben in der Geschichte gelesen, es gibt ein junges israelisches Mädchen, was bei einem Raubzug von den Syrern entführt wird. Also aus ihrer Familie gerissen wird, aus ihren sozialen Kontakten und jetzt Sklavin ist bei der Frau von Naaman. Und dieses Mädchen, Ja, sie sagt in Vers 3, ach, wäre doch mein Herr, also Naaman, bei dem Propheten in Samaria, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Und sie sagt es fast fürsorglich. Also sie ist eine Sklavin, aber sie kümmert sich scheinbar um diesen Syrer oder möchte, dass dieser Syrer geheilt wird. In der Geschichte haben wir dann erfahren, dass dieser Naaman sich aufmacht zu dem König Joram von Israel mit viel Silber, mit viel Gold, mit Festkleidern und eben mit diesem Begleitschreiben. Und als diesem König Joram dieses Begleitschreiben vorgelesen wird, wittert er einen Krieg. Wie sollte er auch einen Menschen heilen können, von seinem Aussatz befreien? Also er sieht hierhinter eine schlechte Absicht und er vermutet, dieser Brief ist einfach nur eine Provokation, damit es zu einem Krieg kommt, weil der König von Israel kann dem Wunsch des Königs von Syrien nicht nachkommen. Er kann keine Menschen heilen. Aber als das der Prophet hört, dieser Prophet aus Samaria, der Elisa, so wird er namentlich genannt, lässt er zu dem König von Israel schicken und sagt zu ihm, lass den Mann zu mir kommen, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. Naaman fährt darauf zu dem Propheten mit seinem ganzen Gefolge, mit diesen Festkleidern, mit dem Gold, mit zahlreichen Knechten und hält vor dem Haus von Elisa. Und Elisa schickt seinen Boten raus und lässt dem Naaman jetzt sagen, jetzt badest du dich mal 7-mal im Jordan und dann ist gut. Und darauf wird Naaman zornig. Und zwar wird er so zornig, dass er den Anweisungen des Propheten nicht befolgen will. Weil Naaman etwas ganz anderes erwartet hatte. Erstens, der Prophet empfängt ihn nicht würdig, sondern sendet nur seinen Boten. Ein so hochgestellter Mann hätte da etwas ganz anderes erwartet. Er soll sich mit den Worten des Dieners zufrieden geben? Ein Mann, der über so viel andere Männer befehligte und so ein enormes Ansehen hatte? Das war für Naaman quasi ein Schlag ins Gesicht. Zweitens, er hatte ein großes Ritual erwartet. Der Prophet sollte über ihn die Hände ausbreiten und den Namen seines Gottes anrufen. Er hätte irgendein Ritual erwartet, irgendeinen Zauberspruch, wie er es aus seiner heidnischen Religion kannte. Aber nein, der Prophet schlägt was ganz anderes vor, und zwar was ganz Simples. Keine Effekte, kein großes Tamtam, er soll sich einfach nur 7-mal im Jordan baden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Manchmal erwarten wir große Rituale, oder ich zumindest, ich erwarte das schon manchmal, auch große Wunder. Und oft, wenn wir beten, haben wir eine ganz konkrete Vorstellung, wie Gott unser Gebet erfüllen sollte, wie er uns helfen sollte. Und es ist auch keineswegs falsch, wenn wir konkret beten. Aber wir müssen eben auch damit rechnen, dass Gott es ganz, ganz anders macht, als wir uns vorstellen. Ich kann zumindest für mein Leben sagen, das habe ich oft erlebt. Dazu gibt es ein schönes Beispiel aus der Kirchengeschichte. Der Kirchenvater Augustinus ist ein ganz bekannter Kirchenvater. Und bevor der Mann Christ wurde, führte der ein richtig ausschweifendes Leben. Also Drogenkonsum bestimmte sein Leben. Der hatte aber eine Mutter, Monika, die war Christin und hat Zeit ihres Lebens für den Mann gebetet. Und als sie dann erfuhr, dass seine Absicht war, nach Italien zu reisen, fürchtete sie um sein Leben. Denn in Italien gab es einen großen, ausschweifenden Lebensstil unter den großen Römern. Und er gehörte auch zur Oberschicht, also da gab es ordentliche Partys. Also es fürchtete sie, das würde er nicht überleben. So betet sie, dass Gott verhindern möchte, dass dieser Mann nach Italien reist. Aber Augustin reist ab. Aber was jetzt passiert ist, dass Augustinus in Italien Christ wird. Also Monika hatte was ganz anderes erwartet. Sie hatte erwartet, dass Gott mit irgendeinem Wunder eingreift und den Augustinus davon abhält, diese Reise anzutreten. Eine Krankheit oder sonst irgendwas. Aber Gott hat es anders gemacht. Und er ging über ihr Gebet hinaus. Er wurde nicht nur von seinem ausschleifenden Leben befreit, sondern fand ein neues Leben in Jesus Christus. Und er wurde einer der größten Kirchenlehrer, die es je gab, und das bis heute. Gott macht es oft anders, als wir denken. Naaman war aber sehr zornig, weil er sah seine Erwartungen nicht erfüllt und will jetzt den Anweisungen des Propheten nicht befolgen. Er wird stur, er wird bockig. Und jetzt kommen seine Knechte ins Spiel. Naaman argumentiert vorher noch, was soll an dem Jordan so Besonderes sein? Sind die Flüsse von Damaskus nicht besser? Hat der Jordan irgendeine magische Wirkung? Und dann kommen seine Knechte ins Spiel. Und sie sind der Meinung, Naaman könnte doch zumindest mal die Sache probieren. Und in Vers 13 sagen sie sehr liebevoll, Vers 13, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Auch hier zeigt sich wieder, dass Naaman ein guter Herrscher war. Ich meine, die Knechte hätten nicht auf ihn einreden müssen. Wenn sie ihn nicht gemocht hätten, dann hätten sie sich vielleicht sogar gewünscht, dass er weiterhin krank bleibt. Und Naaman, das spricht auch für ihn, er hört auf den Rat seiner Untergebenen. Dann passiert Folgendes. Naaman geht also auf den Rat dieser Knechte ein, er wäscht sich und er wird tatsächlich gesund. Er wäscht sich 7-mal und wird gesund. Sein Fleisch, heißt es in Vers 14, wurde wieder rein wie bei einem jungen Knaben. Ich denke, da wird seine Frau sich gefreut haben. Daraufhin kehrt Naaman zurück zu Elias Haus, aber diesmal ganz anders. Als er das erste Mal da war, blieb er in seinem Wagen sitzen und erwartete, dass der Prophet zu ihm kommt, ihm Ehre gibt und so weiter. Diesmal steigt der Mann direkt von seinem Wagen ab und erklärt dem Elia, dass er jetzt nur noch einem Gott dienen möchte, und zwar dem Gott Jahwes. Er hat erkannt, das war ein Wunder. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er schon in ärztlicher Behandlung war und wie lange die Krankheit schon an ihm haftete. Auf jeden Fall ist es für ihn ein Wunder und er will jetzt nur noch Gott dienen, den Gott Israels. Man kann hier also wirklich von einer richtigen Bekehrung sprechen. Und auch was dafür spricht, im Text steht dann noch, er bittet sich eine Ausnahme. Er möchte eine Ausnahme haben. Und zwar muss er ab und zu mit seinem König in den Tempel eines Götzen. Der König stützt dann den Arm auf diesen starken Hauptmann. Und das bittet er jetzt von Elia, dass er das weiterhin machen darf. Und Elisa gestattet es ihm. Aber er tut es nicht mehr aus Überzeugung, sondern er sagt, es gibt nur einen wahren Gott und das ist Jahwe. Ja. Und daran können wir auch sehen, dass er es wirklich ernst meinte mit dem Glauben. Er hätte es ja auch verschweigen können, dass er einmal im Tempel oder öfters im Tempel sein muss. Und hier schließt sich etwas in der Geschichte, und zwar hatte Elisa zum König Joram gesagt: Lass ihn zu mir kommen, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. Und was der Prophet sagt, trifft auch auf Naaman ein. Und Naaman glaubt jetzt dem Propheten, dass er ein Prophet ist, dass er ein Prophet Jahwes ist. Ja. Und diese Geschichte, die ist so genial, dass die es auch geschafft hat in einer der Predigten von Jesus Christus. Und zwar in Lukas 4,27. Da hält Jesus eine Predigt in Nazareth und da sagt er den Menschen: Ich bin der Messias, der Erlöser. Die Menschen wollen ihm aber nicht glauben. Und da sagt Jesus: Zur Zeit von Elisa waren viele Aussätzige in Israel, aber wegen ihres Unglaubens wurde keiner rein, außer der Syrer Naaman, weil er Glaube hatte. Und Jesus begegneten einmal 10 Aussätzige. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Und Jesus heilt diese 10 Menschen und sie werden alle gesund von ihrem Aussatz. Aber es kommt nur einer zurück, um sich zu bedanken und Gott zu loben. Nur einer. Und dieser einer ist wieder kein Israelit, sondern ein Ausländer. In Lukas 17, Vers 18 sagt Jesus: Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umgekehrt ist, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. 10 Leute wurden gerettet, geheilt und nur einer kehrte richtig um und pries Gott. Und auch Naaman kehrte zu den Propheten zurück und bedankte sich. Er will dem Propheten das mitgebrachte Gold geben, das Silber, die ganzen Festkleider. Aber der Prophet lehnt ab. Er sagt nein. Er versucht, den Propheten zu drängen. Nimm doch, warum denn nicht? Habe ich extra mitgebracht. Elisa will nicht. Da sagt Naaman, was ist denn mit deinem Knecht? Könnte der nicht was gebrauchen? Sagt Elisa, der braucht nichts. Aber auch Naaman macht es richtig. Er drückt auf jeden Fall seine Dankbarkeit aus mit dieser Geste. Und da habe ich mir auch überlegt, wie ist das oft bei mir, wenn ich so, gut, wenn ich ein konkretes Gebet habe, dann danke ich dann auch, wenn das eintritt. Wenn das jetzt nicht ein paar Jahre her ist, was auch schon mal vorkommen kann. Aber was ist zum Beispiel mit der Gnade, die ich eigentlich habe? Bin ich noch dankbar für die Gnade? Und wenn ich nicht dankbar für die Gnade bin, dass mir Erlösung zuteil wurde, bin ich dann nicht ein wenig wie diese 9 Leute? Also, mein Alltag ist heftig und ich muss sagen, das mit der Gnade und mit der Erlösung, das geht im Alltag oft verloren. Und ich muss ehrlich gestehen, ich muss mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, mich daran erinnern. Und wenn ich das nicht mache, dann beraube ich mich einer Freude. Denn es ist schön, darüber nachzudenken, dass es keinen Tod mehr für mich gibt, keine Sünde, dass ich einst in der Ewigkeit leben werde bei dem Vater, der mir alle meine Tränen abtrocknen wird. Aber ich muss mich immer wieder daran erinnern. Sonst geht das verloren im Alltag. Naaman ist auf jeden Fall dankbar und darf in Frieden ziehen. Und jetzt könnte man sagen, das ist eine wunderbare Geschichte. Da hat sich ein heidnischer Mann bekehrt zum israelitischen Glauben, was übrigens nicht so oft im Alten Testament vorkommt. Wunderschöne Sache. Alles ein tolles Happy End, wenn da nicht der Knecht von Elisa wäre. Gehasi, ein Bibelkenner unter uns. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Gehasi kann man auch anders aussprechen. Ne? Der Mann heißt Ja, aber ich weiß nicht, weißt du, was sich auch gut anhört? Gehasi. Hatten wir bei uns einen Bibelkreis, war irgendwie lustig. Ja, das ist richtig. Ne? Also Gehasi. Gehasi denkt sich jetzt, ist jetzt ein bisschen schade, dass der Mann da weggeht mit diesen ganzen Kostbarkeiten. Und er könnte ja eigentlich auch was gebrauchen. Also geht, es steht sogar, Gehasi jagt dem Naaman nach und seinen Leuten. Also da kommt ein bisschen eine Gier mit rein. Ja, und dann passiert Folgendes. Ne? Dann sagt der Gehasi zu dem Naaman, der hält an, steigt ab und will wissen, was der Gehasi macht. Und da sagt der Gehasi, ja, der Prophet hat mich beauftragt, dir zu sagen, es sind Prophetenschüler vorbeigekommen. Ne? Gib mir doch 1 Zentner Silber und 2 Festkleider. Und Naaman, großzügig wie er ist, sagt, nimm direkt 2 Zentner Silber. Auf jeden Fall bekommt er dann diese Beute und versteckt sie dann vor Elisa. Ja, so heimlich und ja. Aber das ist jetzt interessant an der Geschichte, wenn wir uns die Geschichte nochmal Revue passieren lassen, alle Knechte sind irgendwie korrekt. Also das kleine Mädchen, die ist um diesen Syrer bemüht. Da sind seine Knechte, die sagen ihm was Gutes. Und ausgerechnet der Knecht des Propheten, von dem man vielleicht eine besondere moralische Haltung erwarten könnte, der reagiert vollkommen anders. Ja? Als der Gehasi dann zu Elisa kommt, sagt Elisa nur, woher, Gehasi? Er sagt nichts mehr, nur noch diese Worte, woher? Und er redet sich da raus und dann sagt Elisa, hör mal, ich bin im Geiste mit dir gewesen. Ich weiß, was da passiert ist. Und was jetzt passiert ist, also er nimmt etwas von Naaman und er bekommt oder empfängt etwas ganz anderes. Er kriegt nämlich den Aussatz von Naaman für diese Tat. Also er wird aussätzig und hat diesen Aussatz von Naaman. Also ich finde die Geschichte sehr spannend und wenn man an der Geschichte einen Helden sehen möchte, so ist es sicherlich auch Elisa. Die ganzen Geschichten von Elisa und Elia, die beeindrucken mich immer wieder. Da frage ich mich immer, wer bin ich? Aufgrund ihres Glaubens. Aber in dieser Geschichte gibt es für mich einen anderen Helden. Der ist vielleicht gar nicht so sichtbar. Genauer gesagt ist es eine Heldin. Und das ist für mich das kleine Mädchen. Wenn das kleine Mädchen nicht so einen Glauben gehabt hätte und hätte ihn weitergegeben, dann wäre die ganze Geschichte nicht passiert. Da wäre nicht ein Hauptmann ausgesandt worden zu einem feindlichen König mit Geschenken und mit allem drum und dran. Er hätte sich auch nicht bekehrt. Das hängt alles nur, weil ein kleines Mädchen ihren Glauben weitergegeben hat. Und viel musste passieren. Es geschieht alles aufgrund ihres Glaubens. Und die Heilung von dem Naaman, die stand mehrfach auf der Kippe. Es ist eine dramatische Geschichte, bis es erst zur Heilung kommt. Es fängt ja schon damit an, dass der falsche Mann den Brief bekommt. Der König, was sollte er mit dem Brief? Und schon in dieser frühen Phase steht quasi die Heilung total auf der Kippe. Auch Naaman weigert sich, den Anweisungen des Propheten auszuführen. Auch da wäre die Heilung beinahe nicht geschehen. Und dann haben die Knechte dazu beigetragen, dass die Heilung geschieht. Es passieren also eine ganze Menge Faktoren, dass die Heilung überhaupt zustande kommen kann. Bis schließlich Naaman zum Glauben findet. Also durch menschliche Verhaltensweisen und Vorstellungen stand die Heilung einerseits auf der Kippe, andererseits wurde die Heilung durch menschliche Verhaltensweisen und Vorstellungen realisiert. Also Gott hat da immer wieder Menschen benutzt, auch wenn Menschen anscheinend dagegen waren. Und es ist schon interessant, wie Gott trotz aller Umstände letztlich zu seinem Ziel kommt. Doch oft anders, als Naaman sich das vorstellt oder wir vielleicht vorstellen. Paulus sagt in Römer 11, 33, Gottes Wege sind unerforschlich. Aber die ganze Geschichte wäre nicht möglich gewesen ohne den Glauben des kleinen Mädchens. Und es war auch mutig, ihren Glauben so weiterzugeben. Musste sie nicht fürchten, dass im Falle, dass die ganze Geschichte mit der Heilung fehlschlug, dass sie da bestraft wurde? Ich meine, der Naaman hätte sich ziemlich blamiert mit diesem Schreiben, mit diesen Schätzen und dann kommt er zurück und es wäre nichts passiert. Einfach, weil er nur auf ein törichtes Mädchen gehört hätte. Aber das scheint dem Mädchen egal zu sein. Sie hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Sie hat einfach diesen erfrischenden Glauben, den sie einfach weitergibt. Sie ist einfach völlig davon überzeugt, dass der Prophet diesen Naaman heilen kann. Und diesen erfrischenden Glauben, den wünsche ich uns allen. Amen.